ARD Sounds.
Über Sexualität sprechen, das ist am Anfang schwierig, muss man lernen.
Jeder Wunsch ist erlaubt. Man sollte in der Beziehung immer die Möglichkeit haben, da offen drüber zu reden.
Ich wurde nicht aufgeklärt.
Das hat einen sehr großen Einfluss auf mich. Ich konnte meine Bedürfnisse gar nicht äußern.
Humor ist sehr hilfreich beim Reden über Sex. Es geht ja um den Spaß und nicht darum, irgendwas richtig zu machen.
Viele Menschen haben Sex, wenige sprechen offen drüber. Und damit meine ich jetzt nicht, auf einer Party ein paar lustige Sprüche rauszuhauen. Das ist kein Problem. Ich meine damit, ganz ehrlich zu sagen, was ich beim Sex mag und was ich gerne mal ausprobieren möchte. Das trauen sich viele Menschen nicht. Aber es lohnt sich. In dieser Folge reden wir darüber, wie wir es entspannt hinbekommen, über Sex zu sprechen und wie das Beziehungen verändern kann.
Herz ohne Filter. Der Podcast über Liebe, Beziehung und alles dazwischen.
Hi, schön, dass ihr da seid. Ich bin Sabine Hub, Journalistin beim SWR und Paarberaterin. In meinem Podcast spreche ich mit spannenden Menschen darüber, wie wir lieben, streiten, uns verlieren und uns manchmal auch wiederfinden. Und meine Gästin heute ist Julia Hennchen. Sie ist Paar- und Sexualtherapeutin. Zu ihr in die Praxis kommen Menschen, die keine Lust auf Sex haben oder Probleme haben zu kommen oder denen es schwerfällt, offen über Sex zu sprechen. Hallo Julia, herzlich willkommen.
Hi.
Erinnerst du dich denn noch dran, wie du selbst zum ersten Mal in der Beziehung über Sex gesprochen hast?
Ich glaube, es gab jetzt bei mir gar nicht so in der Beziehung das erste Mal drüber gesprochen, weil das war, glaube ich, vorher bei uns schon Thema einfach. Auch bei mir so im Freundeskreis war das jetzt kein so ein Thema, wo man nicht drüber gesprochen hat.
Okay, also als Teenies habt ihr im Freundeskreis ganz selbstverständlich über Sex gesprochen?
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das so selbstverständlich, aber ja, es wurde auf jeden Fall über Sex gesprochen.
Das war bei mir in meiner Teenagerzeit gar nicht so. Aber das geht ja vielen so. Eine Umfrage sagt, dass nur gut die Hälfte der Menschen in Deutschland in der Partnerschaft über ihre sexuellen Wünsche spricht. Link dazu packen wir in die Shownotes. Und ich habe für diese Folge auch selbst eine Umfrage zu dem Thema gemacht. Ich habe mit 2 Männern und 2 Frauen Interviews geführt. Das Thema ist ja super intim, deswegen habe ich Menschen befragt, die ich gut kenne. Eine Frage war, wie offen sprecht ihr mit euren PartnerInnen über Sex und was ist schwierig daran? Hier ein paar Antworten.
Sich generell mal zu öffnen oder die Angst, was zu sagen, was den anderen verletzen oder schockieren könnte. Sei es jetzt, wenn man sagt, ich würde da gerne mal eine erotische Party ausprobieren oder Stellung XY mal ausprobieren.
Alleine schon dem Mann zu sagen, wo man gerne berührt werden möchte, das ist häufig schon eine große Hürde, weil das eben als Kritik aufgefasst werden könnte.
Es ist so, dass es selten vorkommt, dass wir direkt über unsere Bedürfnisse sprechen und dadurch, dass es nicht so häufig besprochen wird, ist mit einer gewissen Unbehaglichkeit verbunden. Wahrscheinlich ist da auch Scham dabei.
Viele Leute wissen so wenig über Sexualität, dass viele denken, es gibt ein richtig und ein falsch. Und wo sie sich unsicher sind, das wollen sie lieber nicht sagen, weil sie nicht wissen, ob es richtig ist. Und dann wollen sie sich nicht so entblößen.
Sich nicht entblößen, Scham, Angst vor der Reaktion. Alles gute Gründe, lieber nicht offen über Sex zu sprechen. Julia, wie erlebst du das in deiner Praxis? Warum ist das so schwer?
Ja, die Antworten zeigen schon so ein bisschen auch das, was ich natürlich in der Praxis dann so erlebe. Wenn wir über Sexualität sprechen, geht es auch ganz, ganz viel um das Thema Identität. Ne? Also wer bin ich und wie werde ich wahrgenommen, wie werde ich gesehen? Das ist was sehr Nahes, was sehr Intimes. Man kann sich da schlecht verstecken.
Also wie werde ich wahrgenommen, so im Sinne von, in Anführungszeichen, bin ich gut oder schlecht
ja,
im Bett?
Genau. Und da kommt das Schamthema mit rein, da kommen Tabus mit rein. Also das sind ganz viele Dinge berührt. Und ich finde, die Antworten, die du jetzt gerade so hattest, die zeigen das auch, das Spektrum, könnte man sagen, ne? Was da so alles im Kopf abgeht eigentlich bei diesen Fragen. Ja.
Absolut. Ich habe ja gerade schon gesagt, mir selbst ist das auch jahrelang schwer gefallen, über Sex zu sprechen, gerade auch als ich jünger war. Es war mir super peinlich und ich war überhaupt nicht in der Lage, meine Bedürfnisse überhaupt auszudrücken. Mhm. Also ich hatte gar keine Worte dafür. Und das hat ja auch ganz viel damit zu tun, wie wir das schon als Kinder gelernt haben. Mhm. Und deswegen habe ich meine InterviewpartnerInnen auch gefragt, wie sie denn von ihren Eltern aufgeklärt worden sind.
Mhm.
Über Sexualität wurde überhaupt nicht gesprochen. Das hatte auf jeden Fall einen sehr großen Einfluss auf mich. Ich konnte meine Bedürfnisse erstmal nicht fühlen und auch gar nicht äußern.
Ich kann mich nicht daran erinnern, aufgeklärt worden zu sein. Irgendwann wurde mir ein Buch hingelegt, über das wir uns mit anderen Freunden lustig gemacht haben. Aber es wurde nie drüber geredet.
Viel in der Erziehung war ja auch vor allem die Warnung vor Schwangerschaft. Und da ging es ja gar nicht darum, wie man Sexualität lebt. Ich weiß auch gar nicht, ob meine Eltern selber so eine Sexualität hatten, wo es darum geht, die Bedürfnisse zu befriedigen. Es war ja mehr so, man macht halt Sex, um Kinder zu kriegen.
Also Sex war bei den meisten zu Hause gar kein Thema und schon mal gar nicht Bedürfnisse oder Lust. Kennst du das auch aus deiner Praxis?
Klar, also das ist ein ganz großes Thema, ne? Also ich würde sagen, wahrscheinlich schon von 95% meiner Klientinnen wurde das Thema Sexualität ausgespart, sage ich jetzt mal, ja? Oder sich darauf verlassen, dass das schon irgendwie die Schule im Bio-Unterricht dann so regeln wird oder so, ne? Oder wie wir jetzt auch in den Antworten gehört haben, dann wurde vielleicht mal noch ein Buch hingelegt oder so, aber das war es dann oft.
Wie kann man es denn anders machen?
Ganz wichtig ist erstmal zu verstehen, es gibt keinen Tag X, ne? Es gibt nicht Tag X, da wird jetzt aufgeklärt, sondern es ist von Anfang an ein ganz wichtiger Baustein in der Erziehung insgesamt. Und zwar geht es erstmal ganz, ganz wichtig darum, dass Kinder Grenzen lernen. Ne? Also, dass Kinder von klein auf schon verstehen, sie müssen keinen Kuss geben beispielsweise. Wenn sie nicht wollen, dass sie irgendwie berührt werden irgendwo, dass das ganz klar ist, dass man ganz klar die Genitalien benennt. Das kann man schön beim Wickeln machen, wenn Kinder automatisch den Körper erkunden. Ne? Das ist so die Basic. Und dann darauf wird aufgebaut, ne? Und Grenzen ist wirklich das A und O von sexueller Bildung. Und wenn wir als Eltern Sorgen haben, dass wir es falsch machen können oder dass wir es nicht genau wissen, dann auch da, man kann sich da super Hilfe holen. Ne? Pro Familia ist zum Beispiel so eine gute Anlaufstelle oder halt auch mal eine Sexualtherapie. Wichtig ist erstmal so die Basis, dass man über Grenzen spricht, dass man Kindern einfach das Gefühl auch gibt, sie können jederzeit Nein sagen, sie müssen Dinge nicht tun. Ne? Und dann kann man auch schon im Kleinkindalter, es gibt wunderbare Bücher auch, die schon den Körper erklären. Ne? Also das Wichtige ist auch wirklich, die richtigen Worte für Genitalien zu nutzen, Penis, Vulva, nicht vorne, unten oder sowas. Und wenn man selber merkt, das ist mir unangenehm, dann kann man das auch mal üben, alleine im Badezimmer einfach mal das Wort auszusprechen erstmal. Ja? Das gebe ich auch meinen Klientinnen mit. Stell dich mal zu Hause hin und sag mal Vulva, sag mal Vagina, sag mal Klitoris. Und so, ne? Ich sage das jeden Tag, deswegen ist es für mich jetzt kein ungewöhnliches Wort, aber ich verstehe schon, dass das nicht so einfach über die Lippen geht, wenn man das nie sagt.
Und wenn man es halt eben auch nicht gelernt hat zu sagen.
Ja.
Du hast gerade schon gesagt, für dich ist das Alltag, über Sex zu reden. Das machst du jeden Tag in deiner Praxis, in deinem Podcast und auf deinem Insta-Kanal Lustfaktor.
Ja.
Die Links dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Aber wie kann ich sagen, okay, ich habe das nicht gelernt als Kind, jetzt als Erwachsene fällt es mir auch noch schwer, ich will das aber jetzt anders machen.
Also ich glaube, da ist auch ein ganz wichtiger Punkt erstmal, dass man anerkennt, dass das jetzt halt nicht so einfach ist. Und auch mit dieser Haltung sich selber da so nicht so den Druck macht. Das muss nicht perfekt sein, ja. Und man darf sich da rantasten und vielleicht am Anfang gelingt es noch gar nicht so, wie man sich das vorgestellt hat und dann irgendwann kann das aber viel besser gelingen. Und auch mit dieser Haltung auch an den Partner, Partnerin ranzutreten und sagen, hey, das ist mir unangenehm, ich finde das voll komisch, da jetzt drüber zu sprechen und so. Dass wir da einfach ehrlich schon mit diesen Ängsten und Sorgen ins Gespräch reingehen und das benennen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich kann zum Beispiel auch erstmal eine SMS schreiben und sagen, du, pass auf, ich glaube, das Thema wäre wichtig, mir ist es super unangenehm, wie geht's denn dir damit? Ne? Man muss das ja nicht direkt auch im Gespräch machen, man kann sich da langsam offenbaren. Ne?
Ja.
Genau.
Diese Scham, die sitzt bei vielen Menschen wirklich tief.
Ja.
Ich kenne das auch von früher, wenn es im Gespräch irgendwie überhaupt um die eigene Sexualität ging. Da weiß man gar nicht, wo man hingucken soll. Oder man lacht das auch so weg. Von so einer Situation hat mir auch ein Interviewpartner erzählt.
Ich habe Bekannte, die sehr offensiv mit dem Thema Sex umgehen. Und das bringt mich dann manchmal etwas in Verlegenheit. Das erinnere ich mich auch an eine Situation, standen wir auf dem Balkon mit einem Freund. Und er hat dann mich auch direkt angesprochen und erzählt von seinem Sexleben und was er quasi noch für den Abend plant mit seiner Frau. Das sind Themen, die ich nicht gewohnt bin. Ich versuche dann abzulenken oder irgendwas wegzulachen.
Julia, warum empfinden wir eigentlich so viel Scham?
Also das hat natürlich ganz, ganz viele verschiedene Gründe mit der Scham, ne? Und Also erstmal ist es was sehr Natürliches auch. Also Scham ist ja nichts, was wir per se sagen, Scham ist schlecht. Scham kann uns ja tatsächlich auch schützen. Und das erstmal zu verstehen, kann auch schon mal ein bisschen entlasten. Das heißt nicht, dass wir das wegmachen müssen, sondern wichtig ist zu verstehen, okay, warum schäme ich mich da eigentlich? Und dann könnte man dementsprechend eben auch gucken, okay, ist es zum Beispiel jetzt die Angst, dass ich beschämt würde für meine Gedanken? Woher kommt es denn? Ist das auch sowas Gesellschaftliches, weil Frauen zum Beispiel auch schon früh gelernt haben, dass sie über sowas nicht sprechen? Mhm. Und dann kann man wunderbar auch damit umgehen, mit dieser Scham und sagen, okay, wir laden die jetzt mal ein, die Scham, mal zu gucken, was für Hinweise gibt die uns vielleicht auch. Und oft ist es halt diese Angst, wie sieht mein Partner mich? Was denkt er über das, was ich sage? Und oft haben Frauen zum Beispiel auch das Thema, dass sie sagen, ich habe Angst, dass mein Partner denkt, ich bin irgendwie verklemmt oder prüde, ja, diese ganzen Schlagwörter. Oder dass ich gar nicht so genau weiß, was ich eigentlich will. Jetzt fragt er mich und ich kann da nicht drauf antworten. Mhm. Was denken der über mich so? Ne? Also das sind dann oft auch so Schamthemen. Und der Körper spielt oft auch eine Rolle bei Frauen beispielsweise. Bei Männern ist es oft so eine Unsicherheit. Ich weiß nicht, wie das mit dem Orgasmus klappt, wie lange möchte sie Sex? Also das sind dann auch solche Themen, wo bei Männern oft so berührt werden.
Ja, Frauen fällt es ja oft noch schwerer als Männern, offen ihre sexuellen Bedürfnisse anzusprechen. Und da gibt es ja oft so die Haltung oder die Erwartung, die andere muss meine Bedürfnisse doch irgendwie am besten erraten. Mhm. Auch die Frau, die vorhin erzählt hat, dass sie nicht aufgeklärt worden ist, hat das lange nicht geschafft, ihre Wünsche auszudrücken. Inzwischen hat sie das verändert und ich habe sie gefragt, wie es dazu gekommen ist.
Das kam tatsächlich mit den Jahren, mit dem Wachstum des eigenen Selbstwerts, dass man sich selbst mehr schätzt und damit auch entsprechend dem Gegenüber seine Bedürfnisse mitteilt und auch die natürlich erlernt werden müssen. Die kann man ja nicht riechen.
Die kann man nicht riechen, würden sich aber, glaube ich, viele wünschen, ja, dass das geht. Wie erlebst du das?
Ja, also genauso. Und Frauen lernen das auch in unserer Gesellschaft. Ne? Sie lernen, dass sie ja über Sexualität gar nicht so reden sollen und dass die Männer da die Führung übernehmen sollen.
Das sind so unsere gesellschaftlichen Normen, die da absolut genau mit reinspielen.
Und was bleibt am Ende übrig? Naja, also einmal ist das Thema, dass man selber ja nicht genau weiß, was möchte ich. Gleichzeitig hat man aber auch gelernt, dass der Mann dafür irgendwie so zuständig ist. Das heißt, die Idee, der muss das erraten, das ist auch ein Stück weit erlernt.
Mhm. Ja, klar.
Und dann kommt halt noch das Schamthema dazu, weil man auch als kleines Mädchen ja schon lernt, berühr dich da bitte nicht, das machen Mädchen nicht. Mhm. Und gleichzeitig lernen Männer, dass sie die Führung übernehmen sollen, aber sie wissen gar nicht wie. Mhm. Und eine Lösung wäre, dass man das erstmal offenlegt. Also, dass man sagt, hey, pass mal auf, irgendwie würde ich mir da was anderes wünschen, aber ich weiß gar nicht genau was oder wie, weil ich das auch nicht gelernt habe. Aber das ist natürlich ein ganz entscheidender Schritt, das erstmal selber zu spüren.
Und auch das Wissen zu haben, Sexualität ist etwas, was wir erlernen dürfen. Das ist nicht einfach so da.
Genau, das ist total wichtig, was du jetzt sagst, weil wir alle lernen Sex. Es ist total spannend, wie lernen wir überhaupt, was Sex ist, wie Sex sein soll, welche Abfolge Sex hat, welches Drehbuch, könnte man sagen. Ja? Mhm. Das wurde vorher irgendwie, glaube ich, in einem O-Ton ganz schön gesagt. Wir sprechen ja nie über Lust in Aufklärung, mhm, sondern also auch in der Schule spielt. Es geht nur eigentlich um Ängste, ne? Angst davor, schwanger zu werden, eine Geschlechtskrankheit zu bekommen. Tut das weh? Ist das normal? Genau, also das ist schon auch ein ganz wichtiger Faktor. Wie sprechen wir über Sex? Was für Gefühle löst es in uns aus? Und oft ist es halt eher mit was Ängstlichem, mit einer Sorge, mit Scham besetzt und weniger mit was Lustvollen, Leichtigkeit und so.
Wo wir gerade über Ängste sprechen, hatten wir vorhin schon mal in der Umfrage, da ist ja auch ganz viel Angst da, dass der, die andere sich verletzt fühlt, mhm, wenn ich sage, ich wünsche mir beim Sex das und das und das ist eben was anderes als das, was wir hier bisher so machen. Mhm. Wie kann ich das sagen, ohne zu verletzen?
Ja, also erstmal wäre da auch wichtig, nochmal für sich selber erstmal zu klären, was möchte ich tatsächlich umsetzen und was ist eine Fantasie und soll auch in der Fantasie bleiben. Mhm. Manche Fantasien dürfen einem auch einfach ganz alleine gehören. Die darf man einfach ganz alleine genießen und nutzen, beim Solo-Sex beispielsweise. Man muss gar nicht alles teilen. Also ich mache mal ein Beispiel. Frauen fantasieren manchmal über andere Männer, Männer auch. Ja? Und dann kommt oft schnell dieser Gedanke, ah Mist, das ist ja Betrug. Ja? Mhm. Ich muss das jetzt meinem Partner sagen. Und das führt dann oft zu Verletzungen.
Ja.
Ja? Also das ist jetzt so ein Beispiel. Mhm. Ne?
Ja, das ist ein ziemlich häufiges Beispiel.
Genau.
Viele Menschen stellen sich beim Sex ja jemand anderen vor.
Ja, und das kann man auch super gut erklären, weil bei Fantasien vermischen sich natürlich auch unsere Erinnerungen beispielsweise. Es vermischt sich, was wir im Film gesehen haben, was wir gelesen haben. Also es vermischen sich ganz viele Dinge, die wir auch gar nicht bewusst steuern. Und deswegen ist es nicht unbedingt etwas, was wir wirklich auch wollen. Wenn es jetzt was ist, was ich umsetzen möchte, da ist jetzt ja die spannende Frage auch, wie kann ich das dann kommunizieren? Mhm. Man könnte sagen, ich habe mir da Gedanken gemacht und ich würde mir da total was wünschen. Ich habe da so eine Fantasie. Das heißt aber nicht, dass wir es umsetzen müssen. Ich würde dir das jetzt erstmal gerne erzählen. Mhm. Ne? Also erstmal, dass man da auch so ein bisschen die Kraft nimmt. Weil dann kann die andere Person viel einfacher auch sagen, ah, okay, das kann ich mir gerade gar nicht vorstellen. Und man könnte auch sagen, okay, interessant, ich muss mal drüber nachdenken. Also wir tendieren dazu, dass wir schnell und impulsiv auf sowas reagieren.
Ja, viele Menschen fühlen sich ja dann auch erstmal angegriffen dadurch.
Genau. Und da erstmal auch zu akzeptieren, okay, die andere Person, die hat Vorstellungen, die sind auch vollkommen in Ordnung. Aber erstmal auch zu gucken, okay, der hat da jetzt eine Fantasie. Ist das was, was ich mir tendenziell vorstellen kann oder gar nicht? Und wenn ich selber zum Beispiel entscheide, ich möchte A, B, C nicht machen, dann ist das, hat es nichts mit prüde oder verklemmt oder sonst was zu tun, sondern ich stehe zu meinen Grenzen. Mhm. Punkt. Und dann müsste man weiterschauen, okay, wie gehen wir damit um? Ist es was, wo die andere Person aber so eine große Sehnsucht hat und sagt, wenn ich das in meinem Leben nicht erfülle, dann bin ich für immer unglücklich? Oder finden wir einen Kompromiss auf irgendeine Art und Weise?
Ich will jetzt mal versuchen, so ein bisschen konkret mit dir durchzugehen. Ja. Also erstmal die Frage, wie finde ich überhaupt einen guten Einstieg in so ein Gespräch, gerade wenn das in meiner Beziehung nicht so selbstverständlich ist? Ein Mann, den ich interviewt habe, der hat mir erzählt, wie er das macht. Wenn er mit seiner Partnerin über ein bestimmtes Thema sprechen möchte, hört er sich erstmal einen Podcast darüber an, und zwar mit ihr zusammen.
Also für mich war es zum Beispiel mal unangenehm, über Kinky Partys zu sprechen. Da hatte ich das Glück, eine sehr offene Partnerin zu haben, für die das auch okay war, drüber zu sprechen. Ausführlich drüber geredet, mehrmals. Und wir haben das dann auch tatsächlich mal umgesetzt.
Also da hat er die Erfahrung gemacht, wenn ich mich traue, ein Thema anzusprechen, auch wenn es mir schwerfällt, dann kann ich da auch eine positive Reaktion bekommen.
Ja, und was ich jetzt schön finde ist, es gibt auch dort wieder Zwischenschritte, weißt du? Also er hat so eine Fantasie, okay. Und jetzt könnte die erste Reaktion ja auf die Fantasie auch sein, oh nee, ich kann mir jetzt zum Beispiel eine Kinky Party nicht vorstellen. Mhm. Aber auch hier kann man ja nochmal in eine Diskussion gehen, weil was kann ich mir nicht vorstellen? Mhm. Zum Beispiel, dass ich dann da Sex habe. Aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, mal hinzugehen.
Ja.
Das sind ja schon Unterschiede. Und da auch Zwischenschritte sich anzugucken, ist halt total wichtig und entscheidend. Die Möglichkeit muss es halt geben. Und wenn eine Person, und das passiert leider, glaube ich, sehr häufig oder auch verständlicherweise, ja, was bei mir in der Praxis eben, was ich sehe, ne, die eine Person äußert etwas und die andere Person sieht es als einen ganz großen Angriff an der eigenen Persönlichkeit.
Ja.
Ne? Und das ist halt eben auch wiederum ganz spannend eigentlich, weil das Bedürfnis des einen hat nichts mit der Persönlichkeit des anderen zu tun. Aber das passiert auf Beziehungsebene ganz, ganz häufig, weil wir so eine Vorstellung von Beziehung auch haben. Wenige Menschen hinterfragen, warum will ich zum Beispiel eine monogame Beziehung oder warum möchte ich dieses Konzept so und so leben.
Sondern das ist das, was wir gelernt haben, was auch die Gesellschaft uns gesagt hat, so macht man das.
Genau, und ich verstehe, dass manche Menschen dann sagen, hey, wir haben das doch nicht gelernt. Wir haben das gelernt, weil das uns halt vorgelebt wird, weil gesagt wird, wenn du ein Haus hast, wenn du zwei Kinder hast, vielleicht noch einen Hund, das ist das normal.
Mhm.
Alles, was da rausfällt, wird als, oh, die sind ja die komischen irgendwie. Ja?
Oder pervers, wenn sie zum Beispiel auf Kinky-Partys gehen.
Ja, oder sogar noch das, genau. Ne? Und das passiert eben ganz früh schon. Wir lernen in Büchern, durch Puppen, durch Filme, durch Disney-Filme, whatever. Ja. Und das ist dann das Normal. Und alles, was da nicht reinkommt, das fühlt sich komisch an. Und so eine Kinky-Party beispielsweise ist so ein ganz tolles Beispiel dafür, weil man da ja schnell auch so Vorstellungen davon hat, okay, was machen die da? Okay, du hast gerade schon das Wort pervers gesagt.
Genau.
Ne? Da kommen so ganz schnell so ganz viele verschiedene Vorurteile auch einfach. Ich begleite auch viele Paare, wo das dann auch diskutiert wird, okay, was machen wir? Wollen wir da mal hin? Und was bedeutet das überhaupt? Nur weil wir da hingehen, heißt das ja nicht, dass wir da Sex mit anderen haben beispielsweise oder dass wir da Sex haben müssen und so. Ja, da einfach so in eine Diskussion erstmal reinzugehen, sich da auch zu trauen, ich habe keine Angst vor der Antwort meines Partners oder Partnerin. Ne?
Und da auch Zwischenstufen durchzudenken, genau, wie du ja gerade schon gesagt hast, ja, schaue ich es mir einfach nur mal an. Ich muss da ja keinen Sex haben.
Genau. Also es gibt halt nicht nur Schwarz und Weiß, sondern es gibt eben ganz viele Graustufen, Weißstufen, Buntstufen. Ja? Und da sich auch zu erlauben, mal ein bisschen out of the box zu denken, ist, glaube ich, total wichtig. Und das ist natürlich etwas, das macht man in Therapie natürlich auch. Ne? Dass man dann halt dann auch wirklich guckt, okay, was bedeutet das denn ganz konkret? Wie würde es dir denn gehen, wenn du da hingehst? Was würdest du denn machen? Was glaubst du? Was würde schlimmstenfalls passieren? Was würde bestenfalls mit eurer Beziehung passieren? Das sind dann so Fragen, die man dann natürlich dann stellen würde.
Jetzt sind wir schon mitten im Gespräch. Nochmal zurück zum Anfang. Hast du vielleicht noch ein, zwei Tipps für uns, wie wir so einen guten Einstieg in so ein Gespräch finden können? Es gibt ja zum Beispiel auch so Kartensets.
Ja, ich empfehle zum Beispiel bei mir in der Praxis total gerne auch mal eine Serie. Weil wir haben mittlerweile ja auch witzige Serien über Sexualität, wo es nicht so schwer ist oder so.
Sondern zum Beispiel
Pleasure, da wird über weibliche Sexualität auch viel gesprochen. Ne? Es gibt auch ganz viele so Reportagen, auch von der ARD, vom ZDF. Da wird vielleicht so ein Paar mal vorgestellt oder verschiedene Menschen, wie die ihre Sexualität so lebt. Ne? Und das ist auch etwas, wo man wirklich, so wie der Otto eigentlich gerade war, dass man sagen kann, ah komm, wir gucken uns das mal an und dann diskutieren wir da mal drüber.
Mhm.
Also sowas zum Beispiel. Und du hast schon Podcasts angesprochen, da gibt es ja mittlerweile auch eine ganz große Bandbreite an Podcasts. Also ich mache zum Beispiel in meinem Podcast, dass ich ja auch echte Beratungsgespräche führe, damit man auch mal hören kann, wie es bei anderen so ist. Weil das ist ja auch oft so ein
Rätsel.
Ja,
man denkt
genau,
ja auf jeden Fall immer, bei den anderen läuft super,
ja, genau,
nur bei uns
das
nicht.
Das zu entmystifizieren eigentlich so ein bisschen. Ne? Bücher, ja, es gibt mittlerweile auch einfach tolle Bücher, wo schöne Geschichten einfach rund um Lust auch dargestellt werden, ne? Wo man auch mal ins Gespräch kommen kann. Die Bandbreite ist wirklich groß und dann hast du jetzt ja schon so Kartensets und so angesprochen. Auch das kann wirklich hilfreich sein, um zu sagen, komm, wir machen jetzt einmal im Monat so eine Date-Night, wo wir einfach mal so Karten ausprobieren.
Da sind meistens so Fragen drauf,
ja, genau,
nur damit man sich das vorstellen,
ja, genau,
kann.
Da sind so Fragen drauf und da geht es auch gar nicht erstmal explizit jetzt konkret um Sex, sondern geht es auch so um Beziehungsebene, überhaupt mal ins Gespräch zu kommen, ne? Generell mal mehr zu sprechen. Weil ich merke das auch bei mir in der Paartherapie, dass viele sich eigentlich tiefere Gespräche wünschen würden.
Mhm.
Egal
sich aber
über
nicht
welches
trauen.
Thema. Genau. Also einmal sich nicht trauen. Und was halt auch ein ganz großes Thema ist, dass wir Beziehung, sei das jetzt Sexualität oder Beziehung insgesamt, wir priorisieren es selten in einer Langzeitbeziehung.
Mhm.
Ne, weil wir halt so, okay, jetzt haben wir ja die Beziehung, okay, läuft ja.
Ja.
Aber natürlich ist Beziehung Arbeit, das klingt vielleicht sehr negativ, aber ich würde schon sagen, es ist so. Also egal welche Beziehung, ist Arbeit.
Fall.
Auch eine Freundschaft muss ich ja Zeit investieren und so weiter und so fort. Und natürlich auch in eine Liebesbeziehung. Und gerade so ein Paarspiel oder so führt halt auch dazu, dass wir Beziehungen wieder mehr priorisieren.
Mhm.
Auch eine Paartherapie übrigens. Ne? Wenn wir sagen, okay, wir haben alle zwei Wochen eine Sitzung, dann ist das auch, okay, wir priorisieren hier die Paarebene.
Und das kann ich auch machen, wenn ich noch nicht kurz vor der Trennung stehe.
Ja, voll. Also natürlich, die meisten Paare kommen zu mir, wenn es wirklich so Entscheidungen geben soll oder Lösungen für Probleme. Ja. Aber am besten ist es tatsächlich, und ich weiß natürlich auch, dass das ein Privileg ist, ne, weil Paartherapie nun mal auch nicht von der Kasse übernommen wird, aber am besten ist eigentlich, wenn man Paartherapie in Anspruch nimmt, wenn es gerade sehr gut läuft.
Mhm. Ne? Vorbeugend.
Vorbeugend, genau. Also nicht nur vorbeugend, sondern auch,
sondern
also
auch fürsorglich.
Fürsorglich, genau. Also ich und mein Mann, wir gehen immer in Paartherapie regelmäßig, wo wir einfach so Dinge besprechen, die wir im Alltag manchmal nicht so unterbekommen, Muster aufbrechen und so weiter und so fort. Und das finde ich total einen wichtigen Faktor.
Also eine Paartherapie ist natürlich immer gut für eine Beziehung, um ins Gespräch zu kommen. Wenn wir jetzt aber gerade als Paar nur für uns sind und über Sex sprechen wollen, gibt es vielleicht auch einen guten Ort für so ein Gespräch? Ich habe mal gehört, dass es zum Beispiel eigentlich nicht gut ist, im Bett drüber zu sprechen, vielleicht sogar direkt nach dem Sex.
Nein, also ich finde genau, das ist ein guter Ort. Ja?
Mhm.
Also ich würde sogar sagen, so Aftercare, das ist eigentlich so ein Begriff aus dem BDSM-Bereich, aber diesen Begriff finde ich total schön, weil es ist ein Aftercare für die zwei Personen, die gerade Sex hatten oder für die Person, die gerade Sex hatten. Mhm. Ja. Und das meint einfach, also wir geben einen Rahmen, wo wir nochmal drüber sprechen, hey, wie war es jetzt heute für dich? Ich habe zum Beispiel in meiner Jugend gelernt, dass man nicht fragt, wie war es? Mhm. Ja? Und ich finde das irgendwie total gefährlich, weil natürlich soll ich wissen wollen, wie es war, aber natürlich auf einer emotionalen Ebene. Ja? Also hast du dich gut gefühlt? Hast du dich sicher gefühlt? Wie war es heute für dich? Was war gut? Wie, ne? Also das sind total wichtige Fragen nach
und
dem Sex.
Und auch tolle Formulierungen, die du uns da konkret an die Hand gibst. Mhm. Also hast du dich sicher gefühlt? Hast du dich gut gefühlt? Ist ja was anderes als, na, wie war ich? Oder
genau,
hast
genau.
ja wieder das nicht gemacht, was ich mir eigentlich gewünscht habe?
Genau.
Oder so.
Mhm. Genau, und du merkst schon, wie wir darüber sprechen. Es geht ganz viel um Formulierung auch.
Absolut.
Weil ich merke bei mir in der Praxis halt ganz häufig, das, was die Paare wissen wollen oder die Einzelperson, das ist total legitim. Nur die Formulierung ist schwierig, mhm. weil die Formulierung beim anderen wie ein Angriff ankommt. Sprache macht ganz, ganz viel aus. Und ich gebe meinen Paaren das eigentlich immer mit, dass die so ein Aftercare einführen. Und alle machen da gute, positive Erfahrungen und sagen, ah krass, dieser Aftercare-Talk, ja, der hat total dafür gesorgt, dass wir danach uns nochmal so connected haben. Und Sicherheit ist das A und O für Lust. Verbindung ist quasi das, was Sicherheit gibt, ja. Und wenn ich danach lerne, drüber zu sprechen, fällt es mir irgendwann vielleicht auch einfacher, zwischendrin drüber zu sprechen, davor drüber zu sprechen. Also das Aftercare ist eigentlich eine ganz tolle Methode, um mehr so ins Gespräch generell zu kommen.
Mhm. Und wenn ich dann im Gespräch bin, wie kann ich zum Beispiel konkret sagen, du, ich würde eigentlich gern hier anders angefasst werden oder da mehr.
Ja, also entweder kann ich natürlich, wenn ich jetzt sage, ich habe da große Schwierigkeiten, das zu formulieren, ich kann beim Sex auch die Hand einfach mal nehmen und leicht hinführen. Ne? Mhm. Das wäre eine Möglichkeit. Aber ich mache zum Beispiel in der Praxis das ganz gerne so, dass man ein Mapping macht, also dass man den Körper als Zeichnung hat und dass wir nicht so von der Seite erstmal rangehen, das gefällt mir nicht, sondern erstmal zu gucken, was gefällt mir denn mhm. eigentlich. Und ich mache das dann so, dass ich mit den Paaren gerne von Kopf bis Fuß eigentlich mal durchgehe und gucke, wie würde ich eigentlich gern berührt werden und so. Und oft passiert dann, ne, dann kommen wir zum Beispiel zu der Brust und dann sagt die Frau, okay, ich mag das gerne, wenn du die Brust so und so berührst und das finde ich gut. Dann sagt er, hä, aber ich mache das doch eigentlich immer so und so, magst du das also nicht? Mhm. Ne, dann könnte sie sagen, ja, es ist jetzt nicht so, dass ich das gar nicht mag, aber es gibt mir auch nichts. Mhm. Und trotzdem ist hier total wichtig, wenn der Partner oder die Partnerin etwas macht, was ich eigentlich sogar unangenehm finde, ist es auch wichtig, dass ich das formulieren kann. Mhm. Ja?
Da sind wir wieder bei den Grenzen.
Und da sind wir auch bei Sicherheit. Mhm. Fühle ich mich sicher genug zu sagen, ich möchte das nicht? Und da muss man auch ganz klar sagen, wenn ich das Gefühl habe, ich kann das meinem Partner nicht sagen, weil ich habe dann Angst davor, dann würde ich auch wirklich eine Beratung empfehlen. Mhm. Also auch eine Einzelberatung erstmal.
Gehen wir jetzt aber mal davon aus, ich habe da keine Angst vor und sage dem, der anderen, was ich mir beim Sex wünsche. Dann kann es aber ja auch sein, dass ich die Antwort bekomme, schön für dich, das will ich aber nicht.
Ja.
Was machen wir, wenn die Wünsche so sehr auseinandergehen?
Ja, genau. Also da sind wir dann wieder in dem Bereich, wo wir wirklich detailliert drüber sprechen dürfen. Ja? Was geht auseinander? Ist es wirklich die Umsetzung von einer bestimmten Praktik beispielsweise? Also nur ein Beispiel bei mir in der Praxis ist oft Oralverkehr. Mhm. Männer wünschen sich Oralverkehr und Frauen wollen das nicht.
Ja, ist häufig so.
Genau, ist total häufig. Und da auch zu sagen, ich möchte das nicht und das ist für mich auch keine Praktik, die ich machen will. Ja? Und das ist dann eine Grenze, die muss akzeptiert werden. Punkt. Mhm. Und jetzt ist aber die Frage, wie geht man damit um? Ist das etwas, wo ich damit leben kann oder gar nicht? Und da gehen Paare ganz unterschiedlich damit um.
Was wäre denn eine Umgangsweise?
Also zum Beispiel hatte ich mal ein Paar, da ging es auch darum, sie hatte gar nicht so ein Problem mit Oralverkehr per se, aber wie er das so eingefordert hat. Wie wär's denn heute damit? Wo sie eigentlich noch gar nicht in so einem Lustmodus war. Und das war für sie dann so ein Lustkiller, könnte man sagen, ja. Das heißt, da ging es darum, dass während dem Sex, wenn sie das Bedürfnis selber hat, es zu tun, dann passiert es eventuell und wenn nicht, dann nicht. Und sie hatte dann ab und zu mal Lust, nicht so mega häufig, wahrscheinlich hätte er es sich häufiger gewünscht, aber das war dann okay für beide. Ich mache mal nochmal ein Beispiel. Bei diesem Mapping kam einmal raus, gerade bei der Brust, dass er dann immer so leicht an den Brustwarzen gezogen hat. Mhm. Und wie, als wir bei dem Mapping waren, hat sie dann gesagt, ah ja, das irritiert mich irgendwie, dass du das machst. Warum machst denn du das? Hat er gesagt, ach, das hat er halt mal irgendwie so gesehen, dass man das so macht. Mhm. Hat sie gesagt, ja okay, aber das ist so voll der komische Moment, weil eigentlich bin ich dann total so erregt und dann machst du das. Und dann ist es wie so ein Stopp kurz. Ich komme dann schon auch wieder rein in die Lust, mhm. aber es fühlt sich komisch an. Und das war ein spannender Moment, weil dann er gesagt hat, ah krass, okay, ja, mir gibt das ja eigentlich auch gar nichts. Ja. Mach das halt einfach so.
Gut, dann können wir es ja jetzt lassen.
Genau, und da mal drüber zu sprechen. Und da gibt es ganz viele solche Momente, wo rauskam, man macht das halt, weil man denkt, aber es ist eigentlich gar nicht das, was es braucht. Mhm. Und natürlich geht es auch in eine andere Richtung, dass man dann sagt, okay, dann bist du bei meiner Brust, aber irgendwie bist du dann auch schnell wieder weg, da würde ich mir was anderes wünschen. Und da einfach auch nochmal so der Hinweis, ich gehe in eine Partnerschaft und was das bedeutet, ist zum Beispiel auch, dass ich auch sexuell Kompromisse eingehen werde.
Klar, Kompromisse gehören zu einer Partnerschaft dazu. Und unterschiedliche Bedürfnisse gibt es da ja in allen Bereichen.
Ja.
Ob es jetzt darum geht, wie viel Zeit ich als Paar haben will und natürlich auch, wenn es um Sex geht.
Mhm.
Und wenn wir Kompromisse aushandeln, ist es natürlich auch wieder super wichtig, dass wir darauf achten, wie wir das formulieren.
Ja.
Und noch ein wichtiger Punkt, den mir auch eine Interviewpartnerin genannt hat, dass wir im Gespräch nicht wertend reagieren.
Nicht das einfach abwerten, wenn einem das selber nicht passt, was die andere Person sagt. Im Prinzip ist ja jeder Gedanke und jeder Wunsch ist erlaubt. Das heißt nicht, dass jeder Wunsch erfüllt wird, aber man sollte, finde ich, in einer Beziehung immer die Möglichkeit haben, da offen drüber zu reden. Nur wenn jetzt zum Beispiel eine Person irgendwie mehr Sex haben will als die andere, das kann ja zu sehr viel Frust in der Beziehung führen, wenn da ein großes Ungleichgewicht besteht. Und deswegen finde ich, es ist super wichtig, darüber zu reden.
Ja, das, was sie sagt, finde ich auch total wichtig, ne, dass wir versuchen, die Wertung rauszunehmen. Aber ne, in der Praxis passiert es dann halt doch. Mhm. Ja. Und ich merke halt, bei mir in der Praxis geht es auch viel um so alte Verletzungen nochmal anzugucken. Das ist, finde ich, total wichtig. Also ich merke zum Beispiel, wenn zu mir ein Paar kommt, wo der Mann mehr Sex möchte, dann geht es dem Mann oft darum zu sagen, ich brauche eine Lösung für die Zukunft. Und die Frau ist aber an so einem Punkt, dass sie sagt, ich möchte aber erst nochmal die alten Verletzungen angucken, weil du hast mich da echt verletzt an vielen Stellen.
Ja.
Und das ist ja auch schon ein Konflikt. Wenn man jetzt zu Hause ist, kann man das ja schlecht auflösen, weil man streitet dann um ganz unterschiedliche Ebenen eigentlich. In der Paartherapie ist es halt viel besser möglich, das aufzulösen und zu sagen, okay, guck mal, du möchtest hier eine Lösung für die Zukunft, aber deiner Partnerin geht es gerade um was ganz anderes. Und jetzt müssen wir da auch einen Kompromiss schon finden. Wie gehen wir damit um?
Mhm.
Und ja, der Frust ist total da, aber ich glaube, dass der Frust auch oft entsteht, weil man nicht die Möglichkeiten sieht, die es gibt. Das ist so dieses Schwarz-Weiß-Denken, was ich vorher sagte. Also wir haben dann zum Beispiel so einen Kreislauf, der Mann fordert ein, die Frau geht eher in den Rückzug und das wird dann so ein Teufelskreis. Was aber dann passiert ist, dass wir irgendwann nur noch drüber streiten, wir haben keinen Sex, anstatt zu gucken, was ist denn das eigentliche Thema, warum haben wir denn keine Lust? Und da kommen wir halt oft in der Paarebene nicht hin, weil wir halt so in der Verletzung, im Frust, in der Sehnsucht, im Wut-Thema sind, dass uns so super schwer fällt, eigentlich so auf das andere Thema zu kommen, was aber wichtig wäre, um eine Lösung tatsächlich auch zu finden.
Mhm.
Ne? Also für den Frust ist es aus meiner Sicht auch wirklich wichtig zu gucken, okay, warum hat die eine Person zum Beispiel keine Lust? Auch hier gibt es wieder ganz viel, geht es um Sicherheit. Und wenn ich jetzt von meinem Partner oder Partnerin immer das Gefühl habe, du mit deinem Bedürfnis bist da zu viel oder nicht richtig oder zu wenig, dann haben wir auch, sind wir ganz tief berührt und auch verletzt, was oft auch dazu führt, dass wir sagen, okay, wenn du mich so behandelst, dann möchte ich auch gar nicht in so eine Lösungsstrategie gehen oder andersrum. Ne? Mhm. Du verletzt mich, du tust mich immer abweisen, ja, dann halt nicht. Mhm. Ja, also da sind wir ganz schnell. Da lohnt sich wirklich mal ein Blick von außen dann an der Stelle. Aber auch Podcasts können da schon helfen, wenn man mal so eine Podcast-Folge zu genau so einem Thema beispielsweise anhört, dann auch da mal ins Gespräch vielleicht geht. Ist dir das auch aufgefallen? Ne? Das ist irgendwie unser Muster und so. Das kann auch schon total hilfreich sein. Ne?
Ja, gerade wenn Paare an so einem Punkt sind, in so eine Verteidigungshaltung zu gehen oder in den Rückzug, da ist es halt, wie du schon sagst, eine tolle Möglichkeit, von außen eine Hilfestellung zu bekommen. Damit wir das wieder hinbekommen, so ein Stück beiseite zu treten und den anderen, die andere wieder zu sehen. Das fällt uns ja oft schwer, wenn wir da so mitten in der Dynamik sind.
Ja, total.
Du hast vorhin auch die Langzeitbeziehung angesprochen.
Ja.
Da schleichen sich ja gerne mal Routinen ein und manche Paare hören dann sogar fast auf, über Sex zu sprechen. Wie kann ich denn das Thema in so einer langjährigen Beziehung lebendig halten? Vielleicht auch, wenn ich so das Gefühl habe, ach, ich würde schon irgendwie gern mal was anderes, was Neues ausprobieren, aber jetzt wie kann ich das ansprechen?
Also, wenn man in einer Langzeitbeziehung ist und auch immer wieder routinierten Sex hat, kann man erstmal auch sagen, schön, dass ihr das so gut hinbekommt. Weil viele, die in einer Langzeitbeziehung sind, haben auch manchmal gar keinen Sex. Was auch vollkommen in Ordnung ist, ja. Aber da einfach nochmal kurz den Realitätscheck zu machen. Und wenn jemand sagt, ich würde gerne was Neues ausprobieren, könnte man zum Beispiel sagen, du Schatz, ich habe da letztlich irgendwie so einen Bericht gesehen, das fand ich total spannend, darf ich dir den mal schicken? Oder da wurde das und das erzählt und irgendwie fand ich den Gedanken ein bisschen erregend erstmal. Aber also erstmal nur den Gedanken. Mhm. Wie geht's dir damit, wenn du das hörst, beispielsweise? Und dann dachte ich so im nächsten Moment, das könnten wir ja auch mal ausprobieren. Ne? Mhm. Wie geht's dir damit, wenn ich das so sage? Ne? Dann sagt die vielleicht so, oh, nee, oh Gott, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dann kann man sagen, ah, echt? Weil ich fand es irgendwie spannend. Aber das heißt auch nicht, dass wir es ausprobieren müssen. Mhm. Aber ich wollte es erstmal mit dir besprechen. Du kannst ja mal drüber nachdenken.
Ja, also auch da geht es sehr um Formulierung.
Genau, es geht ganz viel um Formulierung. Mhm. Und bei dem anderen Thema mit Sex und Lust, ja, also mehr Sex haben zu wollen, könnte zum Beispiel eine gute Formulierung sein, Schatz, ich weiß, das Thema Sex, das haben wir in der letzten Zeit gar nicht viel besprochen. Ich merke aber, ich vermisse das total und ich würde gerne mit dir drüber sprechen, weil du bist mir wichtig. Ich würde gerne gemeinsam eine Lösung finden. Mhm. Und das macht einen ganz großen Unterschied, ob ich das so formuliere oder ob ich sage, du willst nie Sex, also wenn das so weitergeht, dann weiß ich nicht, ob unsere Beziehung eine Zukunft hat.
Ja, ein Riesenunterschied.
Ja, und man könnte so weit gehen und sagen, das eine ist eher einladend und das andere ist eher abwertend.
Absolut, ja.
Ja. Und es geht immer um Einladung. Ich frage zum Beispiel auch meine Klientinnen, wie werden sie denn gern zum Sex eingeladen? Ne? Und wenn dann zum Beispiel die Frau beispielsweise sagt, oh, das weiß ich gar nicht, also momentan ist es so, ich frage dann, wer initiiert denn Sex? Ja, das macht mein Mann, der fasst mir dann an die Brust zum Beispiel, dann weiß ich. Dann sage ich, okay, und möchten Sie auch so eingeladen werden? Dann sagt die vielleicht, nee, eigentlich nicht. Dann sagt der Mann, ach ja, also ich will eigentlich ja so auch gar nicht eingeladen werden, fällt mir gerade so auf. Ne? Also das sind dann auch ganz spannende Unterhaltungen, wenn wir das Wort Einladung mal mit reinnehmen, weil das öffnet was. Das macht einen Raum eher auf wie zu. Und das ist auch etwas, was ich bei den Paaren merke. Dadurch, wie ich das anspreche, sprechen die ja auch anders drüber. Es geht ganz viel um Sprache, um Formulierung, um eine offenere, interessierte, neugierige Haltung zu haben, anstatt eine bewertende oder abwertende Haltung.
Mhm. Nochmal zum Thema Langzeitbeziehung. Einer meiner Interviewpartner ist in einer langjährigen Beziehung. Er und seine Frau sind sexuell ein eingespieltes Team, sagt er. Und er sagt auch, naja, bei uns kommt eigentlich nicht so groß der Wunsch nach was Neuem auf. Aber irgendwie findet er es auch interessant, was andere um ihn rum so ausprobieren.
Tatsächlich kam das jetzt ein paar Mal auf, dass im Freundeskreis Frauen, die sich jetzt von ihren Partnern getrennt haben, sich viel in Swingerclubs rumtreiben. Und da wird dann drüber gelacht. Und auf der anderen Seite denke ich mir, aha, interessant, die leben sich da so ein bisschen aus. Ich könnte das gar nicht, ich würde es nicht machen. Aber ja, natürlich bin ich auch neugierig und ich denke mir, natürlich verpasse ich da was.
Also das klingt so ein bisschen wie nach so einem Zwiespalt. Mhm. Also Erfahrungen in einem Club zu machen, klingt irgendwie spannend. Aber ihm persönlich wäre das eigentlich zu viel. Aber Julia, es gibt ja auch kleinere Dinge, womit wir Veränderungen in eine langjährige Beziehung bringen können. Hast du da ein, zwei Tipps für uns?
Das finde ich schwierig, weil das halt so individuell ist, weil ich finde, bei ihm hört man, wie du schön sagst, die Ambivalenz raus. Mhm. Ja, möchte ich das oder nicht? Oder kann ich das überhaupt aussprechen? Mhm. Was würde meine Frau denken, wenn ich das jetzt ausspreche? Und so weiter. Also da sind ja ganz viele Ebenen sind da dabei. Was auf jeden Fall auch was reinbringen kann, ist wirklich überhaupt mal mehr ins Gespräch zu kommen, was wollen wir beim Sex eigentlich? Mhm. Zum Beispiel auch zu sagen, wir machen einmal im Monat eine Date Night. Zum Beispiel könnte es sein, dass man sagt, okay, wir gönnen uns einmal im Jahr ein schönes Wellness-Wochenende, wo auch so ein Bedürfnis von Körperlichkeit befriedigt wird. Oder auch, dass manche sagen, okay, wir finden so kleine Rollenspiele eigentlich ganz spannend, wo man einfach so in der Bar so ein bisschen so tut, als ob man sich noch nicht so gut kennt. Ja? Mhm. Also es können so ganz Kleinigkeiten dann eigentlich auch sein, die dazu führen, dass es sich schon verändert in der Lust.
Aber auch so ein kleines Rollenspiel kostet Mut.
Ja, auf jeden Fall. Aber das ist das, was ich vorher meinte. Wenn man den Raum öffnet für generell mehr Mut für neue Ideen, dann passiert ganz viel bei den meisten, so den Paaren. Und es muss nicht sein, dass man dann dahin kommt und sagt, okay, wir wollen so ein Rollenspiel. Aber das kann halt eine Möglichkeit sein. Eine andere Möglichkeit kann auch sein, das habe ich viele Paare, die sagen, jetzt gehen wir hier raus mit der Haltung, hey, auch wenn wir nur einmal im halben Jahr Sex haben, ist überhaupt nicht schlimm, weil das ist nicht mehr eine Voraussetzung dafür, dass wir uns sicher in einer Beziehung fühlen, sondern es ist so ein Zusatz. Es fühlt sich voll toll an, wenn wir Sex haben, aber es ist nicht so, dass das total notwendig ist, damit wir in einer Verbindung sind. Ne? Dieser Mythos, wenn wir keinen Sex mehr haben, sind wir nur noch Freunde oder nur noch eine WG oder so. Ja. Das ist ja auch so ein Mythos.
Oh, der ist so weit verbreitet, genau, dieser Mythos.
Genau. Ja. Und das wäre ja total schade, wenn Sex das Einzige wäre, was den Unterschied macht.
Also wir können auf jeden Fall festhalten, egal wie lange man als Paar zusammen ist, ist es nie zu spät, damit anzufangen, über Sex zu sprechen und über die Beziehung.
Total, total. Es ist nie zu spät. Nie, nie, nie.
Passend dazu habe ich zum Schluss noch einen schönen Tipp von der Interviewpartnerin, wie Reden über Sex leichter geht. Sie sagt, ganz wichtig ist, Lachen nicht vergessen.
Ich glaube, Humor ist sehr hilfreich beim Reden über Sex. Humor nimmt auch auf jeden Fall den Leistungsdruck ein bisschen raus. Wir sollten das immer alles nicht so ernst nehmen. Es geht ja um den Spaß und nicht darum, irgendwas richtig zu machen, sondern wir wollen Spaß haben.
Kannst du das so unterschreiben, Julia?
Total. Ich finde es so, so wichtig. Und ich sage immer zu meinen Paaren, das darf jetzt auch komisch werden, ne? Also, ne? Das, ich finde das total wichtig. Und Humor ist was total Schönes und es kann total hilfreich sein.
Ein schönes Schlusswort ist das, finde ich. Jetzt noch meine letzte Frage an dich.
3 Herzensdinge.
Welche 3 kurzen Tipps würdest du einer Person geben, die in der Beziehung offener über Sex sprechen möchte, sich das bisher aber nicht traut?
Der erste wäre, zu überlegen, warum habe ich da so ein großes Thema damit. Der zweite wäre dann zu gucken, wo sind meine Schamthemen. Und der dritte wäre dann zu überlegen, okay, und wie kann ich das jetzt gut machen, dass es für mich nicht unangenehm wird, zum Beispiel mit einer SMS oder mal einen Podcast schicken.
Vielen Dank, dass du da warst, liebe Julia.
Sehr gerne, danke für die Einladung und fürs Tabus brechen.
Und nächstes Mal bei Herz ohne Filter, keine Lust auf Sex und glücklich damit.
Ich persönlich habe kein Bedürfnis nach Sex. Also ich habe jetzt schon seit Jahren keinen Sex mehr gehabt.
Ich begehre einfach keine Person. Das ist auch bei meiner Frau so. Trotzdem liebe ich sie sehr.
Ihr hört die Geschichte von 2 Menschen, die asexuell sind. Und wenn euch Herz ohne Filter gefällt, lasst ein Like da und abonniert den Podcast. Eine neue Folge gibt's jeden Mittwoch in der ARD Sounds App. Passt auf euch auf und auf eure Herzensdinge. Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch. Im Namen der Hose, der Sex-Podcast von Puls. Die Hosts Auri und Sebastian reden über alles, was euch beim Thema Sex bewegt. Peinlich gibt's da nicht. Die beiden reden echt Klartext mit spannenden GästInnen und ExpertInnen. Findet ihr in der ARD Sounds App und überall, wo ihr sonst Podcasts hört.